wer irgendwo bei der Arbeit Stress und Hektik verbreitet, die Leute animieren, das muss aber schneller gehen jetzt hier, dann werden zumindest bei uns irgendwann Unfälle passieren. Ja, gerade bei Leuten, die nicht so erfahren sind, bei denen noch nicht jeder Handgriff 1000-mal gemacht wurde. Das ist ein Potenzial, so kann ich Unfälle schüren. Ja.
Ganz sicher, der Podcast für Menschen mit Verantwortung.
Ganz sicher, so heißt der Podcast der BGETEM. Wir wollen, dass Menschen sicher sind, bei der Arbeit und auch auf dem Arbeitsweg. Wie das gelingt, was Unternehmen tun, damit ihre Leute gesund bleiben, Herausforderungen und Lösungen im Arbeitsschutz, darüber spreche ich mit meinen Gästen. Ich bin Katrin Degenhardt, Moderatorin und Gastgeberin, und jetzt geht's los. Seil, Gurt und Helm und viel Equipment. Das ist das Bild, das viele sofort vor Augen haben, wenn sie an Industrieklettern denken. Kein Wunder, die richtige Ausrüstung ist eben essentiell, wenn es im Arbeitsalltag in schwindelerregende Höhen geht. Doch Sicherheit ist mehr als die Ausrüstung, die man anlegt. Der Teufel steckt im Detail. Von Selbsteinschätzung bis hin zu akkurater Planung für alle Eventualitäten. Denn wenn man in Wind und Wetter zum Beispiel an einer Gebäudefassade hängt, kann ein kleiner Fehler große Konsequenzen haben. Um das zu vermeiden, gibt es zum Glück Fachleute wie Christian Otter. Er ist Industriekletterer und Geschäftsführer des Kölner Seilkommandos. Und er weiß genau, wie es ist, in großer Höhe zu arbeiten, und verantwortet täglich Teameinsätze in ganz NRW. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Otter.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Otter, erste Frage: Wie wird man denn eigentlich Industriekletterer?
Also der Begriff Industriekletterer ist erstmal ein falscher Begriff. Also viele denken immer, oh, ich bin Kletterer, ich kann irgendwo sportlich hoch und dann kann ich auch Industriekletterer werden. Industriekletterer hat aber wenig was mit Klettern zu tun, sondern eher mit Handwerk. Das heißt, der Begriff Industrieabseiler wäre erstmal richtiger. Mhm. Sprich, wie wird man da dazu erkoren oder gemacht? Man ist am besten erstmal ein gelernter Handwerker. Egal ob Maurer, Schreiner, Glaser, Fassadenreiniger oder sonstiges. Und dann ist es eigentlich nur eine Zusatzqualifikation. Das heißt, eine Ausbildung von erstmal einer Woche, in der man lernt, wie man am Seil sich auf und ab bewegt und wie man einen Kollegen aus dem Seil rettet. Und dann ist man Level 1 Industriekletterer und kann dann in einem Team mitarbeiten.
Und wie sind Sie Industriekletterer geworden?
Bei mir war es ein kleiner Umweg. Also ich habe neben dem Studium klassischerweise so Konzerte aufgebaut, also dieser Roadie-Job. Mhm. Hab dann irgendwann mal diese Leute im Dach gesehen, die Motoren aufhängen, die sogenannten Rigger, und habe dann mal gefragt, was muss man denn da machen oder für können, um das zu, ja, um oben im Dach rumklettern zu können. Also damals habe ich auch gedacht, das ist viel mit Klettern. Und dann hieß es, naja, du brauchst eine Ausbildung zum Industriekletterer. Und die habe ich dann gemacht und habe dann bei der Ausbildung gemerkt, oh, man kann sich auch die ganze Zeit in der Höhe gesichert bewegen und nicht nur, ich laufe da mal eben hin, mache mich da fest. Das war damals so, heute Gott sei Dank auch nicht mehr. Und habe dann die Ausbildung zum Industriekletterer gemacht und bin dann aber dabei geblieben und bin nicht in die Rock'n'Roll.
Naja, ein bisschen Rock'n'Roll ist das trotzdem immer noch.
Manchmal schon.
Für wen arbeiten Sie eigentlich? Also was sind das für Branchen? Was sind das für Kunden? Was für Gebäude kann ich mir oder Einrichtungen kann ich mir da vorstellen?
Also das geht von privat bis wirklich Großgewerbe. Private Dachschrägen zu putzen, zu reparieren, kleine Schäden auf Dächern ausbessern. Bis hin natürlich, oder über den Dom, über den Kölner Dom durften wir Gott sei Dank auch schon arbeiten und ein paar Kabel montieren, bis große Gewerbehallen, wo wir Brandschutztechnik montieren, Reinigungen durchführen, also Großreinigungen auch. Das ist im Prinzip alles dabei. Also im Endeffekt bedienen wir, sag ich mal, jedes Handwerk, zu dem man sonst ein Gerüst braucht oder eine Hubarbeitsbühne, wenn es um die Höhe geht. Aber manchmal geht es auch in die Tiefe, also enge Schächte zum Beispiel, wo man gar nichts mehr reinbauen kann, weil schon alles voll ist. Aktuell sind wir hier an der Kölner Oper in diversen Schächten unterwegs und machen auch Restarbeiten, dass die Oper endlich mal öffnen kann im Herbst. Das heißt, da sind jetzt zum Ende bei der Abnahme festgestellt worden, da fehlen noch ein paar Halterungen von Kabeln und jetzt geht halt kein Gerüst mehr rein. So, und dann planen wir da den Zugang, seilen uns da ab, montieren das oder bauen noch ein paar Brandschutzgeschichten ein und dann ist das fertig. Da gibt's halt keine andere Möglichkeit.
Mhm. Wie sieht denn eigentlich so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen oder jetzt überhaupt eines Industriekletterers oder einer Industriekletterin aus? Denn es gibt auch einige Frauen, die das machen, ne?
Ja, gibt es zum Glück auch immer mehr, auch bei uns im Team. Mhm. Ja, wir treffen uns morgens an der Firma. Dann wird kurz besprochen nochmal, was die Aufgabe für heute ist. Dann werden die Fahrzeuge beladen, weil wir brauchen ja nur für jede einzelne Tätigkeit auch unterschiedliches Werkzeug. Also von der, ich sag mal, Abseilgeschichte ist es meistens gleich. Jeder hat sein Gurt und sein ganzes Zeug dabei, was er wirklich dann fürs Abseilen auch braucht. Aber dann brauchen wir für Montagen halt alles an Bohrmaschine und Akkuschrauber und Handwerkzeug. Für die Reinigungsarbeiten brauchen wir Glasreinigungssets oder große Osmose-Reinigungsanlagen und. Dann wird das gepackt und dann fahren wir zum Kunden, gucken uns die Situation nochmal an und gehen dann nochmal mit allen die objektbezogene Gefährdungsermittlung durch, besprechen auch die Rettungsmaßnahmen. Ja, und dann geht's an den Aufbau und dann geht's los.
Und wie viel Zeit verbringen Sie dann tatsächlich in der Höhe und wie viel verbringen Sie mit Vorbereitung, Planung, Abstimmung etc. pp.?
Also selber im Seil bin ich tatsächlich furchtbar wenig. Ich würde sagen, ich bin maximal 50 Tage im Jahr noch selber auf den Baustellen zugegen, ob jetzt als Aufsichtsperson oder wirklich selber im Seil. Der Rest ist bei mir Vorbesichtigung, Einsatzplanung, Angebote schreiben, Gefährdungsermittlungen vorschreiben. Ja, die werden ja auch nicht final von mir zugetextet. Das ist ja ein dynamischer Prozess immer wieder. Mhm. Und ja, das ist so meine Hauptaufgabe.
Ihre Einsatzorte, die sind ja vielfältig. Also heute ein Kirchturm, morgen ein Hochhaus, Schächte im Opernhaus, übermorgen vielleicht ein Hochspannungsmast. Wie sorgen Sie denn dafür, dass Sie trotzdem immer strukturiert arbeiten können und dass man da nicht in Improvisation rutscht?
Das meiste ist tatsächlich Erfahrung. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei und ich möchte nicht sagen, dass ich schon ungefähr alles gemacht habe. Das wäre jetzt total vermessen. Aber meistens ist es ja so, dass wir einen kleinen Teil vom Gesamtauftrag nur ausführen und die Fachfirma wirklich vor Ort ist. Mhm. Nehmen wir jetzt Thema Brandschutz. Mhm. Dann ist es meistens so, dass wenn Sprinkler an der Decke getauscht werden müssen, die Brandschutzfachfirma mit dem Steiger an 80% drankommt, aber an 20% halt nicht, weil da Maschinen drunter sind oder Regale. Und wenn man sich halt nicht sicher ist, wie es zu tun ist, dann kriegen wir natürlich nochmal eine Einweisung von der Fachfirma, um das dann ausführen zu können.
Sie machen ja nicht nur Einsätze, sondern Sie machen auch Schulungen. Was sind das alles für Schulungen?
Also sind erstmal Schulungen für Industriekletterer. Leute, die sich dafür interessieren, die ein Level 1, 2 oder später auch mal ein Level 3 machen wollen. Also zum aufsichtführenden Industriekletterer. Das bieten wir an, aber natürlich auch Schulungen im Umgang mit PSA gegen Absturz. Also jeder, der irgendwie einen Gurt von seinem Chef in der Hand gedrückt kriegt, muss ja auch unterwiesen werden. Und diese Schulung bieten wir auch an, sowohl als Erstunterweisung als natürlich auch als jährliche Wiederholungsunterweisung. Dazu kommen dann noch die Sachkundeschulungen für PSA-Prüfer und auch Schulungen für Höhenretter.
Mhm. Und wie kann man sich jetzt so eine Schulung vorstellen? Also wie läuft das ab? Wie viel ist da Theorie? Wie viel ist Praxis? Wer nimmt da alles teil und warum?
Also im PSA-Sektor, also PSA gegen Absturz, sind es tatsächlich meistens gewerbliche Arbeitnehmer von Dachdecker, Hausmeister, Mobilfunkbauer, die nehmen daran teil. Die müssen ja auch daran teilnehmen, weil die jeden Tag da drin oder fast jeden Tag drin arbeiten. Industriekletterer ist tatsächlich viele Selbstständige, die sagen, ich möchte mich gern verändern, ich habe davon gehört, ich möchte es machen. Ich würde sagen, die Hälfte ist selbstständig und wird danach Einzelunternehmer oder erweitert sein Gewerbe, was er bis jetzt betrieben hat. Und die andere Hälfte ist halt auch angestellt, Da gibt es Gerüstbauer, die sagen, ach, das nehmen wir jetzt mal mit ins Portfolio auf und schulen unsere Leute auch zu Industriekletterern oder Gebäudereiniger. Also das ist unterschiedlich. Mhm. Und so ist auch unterschiedlich der Anteil an der Theorie. Mhm. Im PSA-Bereich ist es vielleicht 25%, 30% Theorie, also rein von der Zeit. Und im Industriekletterbereich ist es vielleicht ein bisschen weniger. Oder am Level 1 vielleicht auch so 30%, aber dann zum Level 2, Level 3 ein bisschen weniger.
Und dann mehr Praxis,
ja. Mhm. Ja, wobei natürlich beim Level 3er das große Thema Gefährdungsermittlung dazukommt. Das ist, würde ich sagen, der größte Teil tatsächlich vom Theoretischen, weil das ja unser täglich Brot ist, bevor wir überhaupt mit der Arbeit anfangen können.
Sie erwähnten gerade Level 1 und Level 2, Level 3. Was ist das eigentlich genau oder was hat es damit auf sich?
Also die drei Level sind die unterschiedlichen Ausbildungsschritte, die man als Industriekletterer erreichen kann. Man fängt logischerweise mit dem Level 1 an. Ja, da lernt man an einem Seil rauf runter, einen Seilwechsel und natürlich jeweils die Rettung aus den Situationen. Dann kann man weitermachen mit dem Level 2. Da lernt man auch dann horizontale Zugänge, also Seilbahn befahren oder eine Punkt-zu-Punkt traversieren oder auch eine Rettung nach oben. Und jeweils natürlich immer die Rettungsverfahren. Und beim Level 3er muss man erstmal viel Qualifikation nachweisen können, also mindestens 250 Arbeitstage im Logbuch haben. Und da geht es dann hauptsächlich darum, diese Gefährdungsermittlungen durchführen zu können und ausfüllen zu können, Teamplanung. Und da kommt dann relativ wenig an Praxis noch dazu. Da gibt es dann so Schrägseilbahnen, die man noch befahren kann und Rettung über den Knoten. Aber das ist tatsächlich eher nebensächlich. Hauptsächlich geht es da um die Risikoanalyse und das Erstellen von der Gefährdungsermittlung.
Und dann wird auch immer entsprechend, werden die Leute eingesetzt, je nachdem, was für Arbeiten gerade anliegen.
Genau, ein Team besteht ja sowieso mindestens aus zwei Personen und eine Person davon muss immer der Level 3er sein oder muss ein Level 3 Zertifikat aufweisen können. Und je nachdem, was für Arbeiten dann zu tun sind, muss man dann als zweiter mindestens Level 2 oder halt Level 1 haben. Das kommt drauf an. Aber die Teams können ja auch größer sein. Das können ja auch 4, 5 Personen sein. Wobei dann irgendwann Schluss ist, weil ein Level 3er darf dann höchstens 5 Leute beaufsichtigen und dann bräuchte ich halt ein zweites Team dazu.
Also auch wieder viel Redundanz.
Viel Redundanz, definitiv.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und über einen Begriff sprechen, den Kletterer im Allgemeinen besonders häufig nutzen, nämlich den Begriff sichern. Ist für Sie denn das technische Sichern gleichbedeutend mit Sicherheit oder beginnt Sicherheit für Sie schon an einer ganz anderen Stelle, also schon viel früher?
Das Thema Sicherheit beginnt schon in der Ausbildung. Also erstmal kann man oder darf man in Deutschland ja auch nur arbeiten, wenn man eine zertifizierte Ausbildung oder ein Zertifikat für einen Industriekletterer hat. Ja, damit fängt es an und da meinen auch viele, naja, ich komme von der Feuerwehr, ich kann das oder ich bin Sportkletterer, ich kann das. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und ich habe ja auch mal als Einzelunternehmer angefangen und habe auch neben vielen Leuten gehangen, die man irgendwo so aus der Boulderhalle oder aus der Kletterhalle mal gesehen hat. Das ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so. Also da fängt schon mal die Sicherheit an über eine zertifizierte Ausbildung. Dann über eine Gefährdungsermittlung, das wird auch von vielen vernachlässigt. Materialprüfung, also Auswahl vom richtigen Material, natürlich geprüftes Material, das ist die Sicherheit. Dann immer das Vier-Augen-Prinzip. Man guckt immer nochmal auf den Kollegen oder die Kollegin drauf. Ja, der Partner-Check, wie im Sportklettern auch, der wird natürlich gemacht. Und also die Sicherheit oder der Sicherheitsgedanke muss eigentlich immer da sein.
Und wahrscheinlich auch immer redundante Systeme, ne?
Das ist bei uns sowieso der Fall. Also wir arbeiten immer in Zweiseiltechnik. Das heißt, wir haben ein Seil, was unter Belastung steht, ja, und ein Seil, wo ein mitlaufendes Auffanggerät dran läuft, was uns im Notfall auffangen würde. Deswegen ja, mindestens zwei Seile sind bei uns Pflicht.
Und dann kommen wir, das war doch eine wunderbare Überleitung, weil wir bitten ja unsere Gäste immer etwas mitzubringen, was ganz viel mit ihrem Beruf zu tun hat und auch mit unserem Thema. Und da haben wir hier zwei Geräte vor uns liegen. Erklären Sie uns doch mal, was sind das für zwei Geräte und was hat das mit Redundanz zu tun?
Mache ich gerne. Also, wir haben natürlich immer unglaublich viel Zeug am Gurt, von 20, 30 Karabiner und Schlingen und Steigklemmen und sonstiges. Aber eigentlich sind es zwei Geräte, die essentiell sind für unsere Arbeit. Und zwar ist es einmal ein Abseilgerät, ja, beziehungsweise in diesem Fall ein selbstblockierendes Abseilgerät. Das heißt, das hängt bei uns am Gurt, an der zentralen Öse. Da kommt ein Seil rein, was dann hinterher unter Spannung steht, und da sitzen wir drin. So, das ist unser Betriebsmittel. Ja, damit arbeiten wir. Und sollte diesem Betriebsmittel mal was passieren, also sollte das Seil reißen oder eine Schädigung haben, würden wir natürlich runterfallen. Das heißt, da brauchen wir dann PSA gegen Absturz. Das heißt, wir haben ein zweites Gerät, ein mitlaufendes Auffanggerät. Das haben wir eine Auffangöse. Und das läuft einfach an einem zweiten Seil mit und würde uns im Notfall würde es uns auffangen.
Das ist sehr beruhigend. Herr Otter, als erfahrener Industriekletterer haben Sie ja sicherlich schon sehr viel erlebt. Sie könnten da wahrscheinlich eine Menge Geschichten erzählen. Gab es denn auch schon mal Situationen, in denen Sie auch einen Auftrag abgebrochen haben? Also wo Sie gesagt haben, Sie oder auch Teammitglieder gesagt haben, stopp, das können wir so nicht machen?
Naja, das Thema Wetter ist bei uns natürlich immer sehr ausschlaggebend. Wenn zu viel Wind ist, kann man gewisse Arbeiten nicht machen. Wenn Gewitter aufzieht, müssen wir natürlich sofort abbrechen. Wenn plötzlich Gefahren auftauchen, also ich erinnere mich, wir haben in einem Kraftwerk gearbeitet und natürlich fragt man, also wir haben eine Reinigung gemacht, wir haben Teile abgesaugt von Kesselelementen, und da fragt man natürlich auch, ja, gibt es hier irgendwelche Gefahren, die wir jetzt nicht sehen können? Irgendwelche Dämpfe, irgendwelche Gase, die austreten, Rohre, die heiß werden? Und ich so, nee, gibt es nicht. So. Ja, und dann kennt man aber ja irgendwo die Geschichten mit, da ist mal doch ein Seil durchgeschmort. Und so war es tatsächlich bei uns dann auch. Wir haben gearbeitet und dann irgendwann gucke ich nach unten und denke so, mein Seil ist so kurz. Das ging doch noch eben bis auf den Boden, und gucke dann 5 Meter weiter und sehe dann das Seilende unten. Und dann war es tatsächlich so, dass dann ein Rohr furchtbar heiß geworden ist und hat die unteren 5 Meter vom Seil einfach mal durchgeschmort. Und dann haben wir auch erstmal den Einsatz da abgebrochen. Und im Prinzip zur Messwarte, den Meister gefragt, so, was ist denn hier passiert? Ja, es gibt doch angeblich keine Rohre. Ja doch, aber das wird ja nur ab und zu mal heiß. Ja, genau. Und ja, dann mussten wir dann erstmal klären, wie man weiterarbeiten kann, ohne dass sowas nochmal passiert. Und da haben wir dann in dem Moment auch erstmal abgebrochen.
Ja, Gott sei Dank. ich habe es vorhin, wir haben ja schon über Redundanz gesprochen. Gibt es noch andere Mechanismen, die Sie einbauen können, um eben für Sicherheit zu sorgen?
Also als Industriekletterer erstmal arbeiten wir im Seil oder beziehungsweise mit zwei Seilen. Das heißt, wir gehen ja auch schon gesichert mit unseren Seilen an die Kante. Aber generell, wenn man jetzt im PSA-Bereich widerspricht, also Leute, die einfach Dächer begehen, da gibt es natürlich Lifeline-Systeme, also Permanenzsysteme, entweder aus Edelstahlseilen oder auch Schienensysteme, die wir auch schon mal einbauen und natürlich auch regelmäßig dann prüfen. Das sind dann andere Systeme als die wir benutzen jetzt. Dazu kommen natürlich Geländer. Ja, das wird ein immer größeres Thema, dass natürlich je öfter ein Dach begangen wird, und kommt es dann auch ein bisschen darauf an, von wem, dann auch diese Rückhaltesysteme oder die Lifelines nicht mehr ausreichen, dann müssen Geländer aufs Dach. Spätestens natürlich dann, wenn Zivilisten irgendwo im absturzgefährdeten Bereich sind, dann müssen richtig feste Geländer, also die gehören dann zur Bausubstanz, die müssen dann gebaut werden. Aber als Industriekletter ist man erstmal, sag ich mal, auf seine zwei Seile angewiesen, und die reichen auch bis jetzt immer aus.
Also, und wenn diese Sicherheitsmechanismen greifen und im Fall der Fälle und auch mal Schlimmeres verhindern, dann handelt es sich ja um so einen sogenannten Beinahe-Unfall. Wie gehen Sie mit solchen Momenten um, damit auch daraus ein Lerneffekt entsteht und sich so etwas im Zweifelsfall auch nicht mehr wiederholt? Haben Sie vielleicht sogar ein Beispiel dazu?
Also zum Glück ist bei uns noch nichts passiert. Wenn sowas mal passieren sollte oder man das von anderen hört, dann wird natürlich sowohl im Team als auch bei den jährlichen Wiederholungsunterweisungen sowas angesprochen. Es gab mal eine große Umfrage auch bei den Industrieklettern, bei diesen jährlichen Wiederholungsunterweisungen. Nennt doch mal bitte Unfälle oder beinahe Unfälle, die euch passiert sind. Die wurden dann ausgewertet. Dabei ist halt rausgekommen, dass es im seltensten Fall technisches Versagen war, sondern immer menschliches Versagen. Mhm. Ja, also da gibt es Unfälle, da hat einer dann, obwohl man es nie machen sollte, direkt vor sich mit einer Flex gearbeitet und hat sich dann das Seil durchgeflext und ist dann in sein Auffanggerät gefallen natürlich. Ich habe es mal gesehen, da hat einer im Kessel, also auch wirklich bei Dunkelheit, seine Seile umgebaut, die Anschläge umgebaut und hat dann aber nicht den richtigen Knoten erwischt im Karabiner, sondern hat quasi das Rest vom Seil, die Seilpuppe eingehangen. Das habe ich von außen noch im letzten Augenblick gesehen, da konnte nochmal schnell umgebaut werden, aber sowas könnte natürlich auch immer böse enden. Aber ja, deswegen, wie gesagt, immer zwei Systeme, immer vier Augen und immer reden und wenn was passiert, es gibt aktuell in Deutschland noch keine Meldepflicht für Beinaheunfälle. Die Engländer mit ihrem System sind da ein bisschen weiter. Da muss jeder Beinaheunfall gemeldet werden. Aber mal gucken wir mal, ob es bei uns auch mal so ist.
Warten wir es ab. Vielleicht jetzt mal ein kleiner Bogen. Was können denn Menschen in anderen Berufen von ihrer Branche, also von Industriekletterern oder Kletterinnen lernen? Sowohl in Jobs, die eben auch in Höhe stattfinden, aber auch zum Beispiel in ganz anderen Arbeitswelten.
Also ich glaube, das Hauptthema ist immer diese Gefährdungsermittlung. Gefährdungsermittlung und Stress und Hektik. Ja, das sind, sagen wir mal, drei Stichworte, die bei uns wichtig oder ein No-Go sind. Ja, wer irgendwo bei der Arbeit Stress und Hektik verbreitet, die Leute animieren, das muss aber schneller gehen jetzt hier, dann werden zumindest bei uns irgendwann Unfälle passieren. Ja, gerade bei Leuten, die nicht so erfahren sind, bei denen noch nicht jeder Handgriff tausendmal gemacht wurde. Das ist ein Potenzial, so kann ich Unfälle schüren. Ja. Meistens ist es so, wenn der Kunde mich fragt, ja, wie wollte er das denn machen oder wie kommt er denn da hin? Und dann muss ich sagen, ja, das kann ich Ihnen dann sagen, wenn ich weiß, wie wir da wieder wegkommen. Ja, das heißt, wir zäumen immer das Pferd von hinten auf. Egal, wo wir sind, wir müssen immer wissen, wie kriege ich den aus der Situation wieder rausgerettet? Reicht ein Zwei-Mann-Team? Brauche ich vielleicht ein Drei-Mann-Team? Das sieht dann immer blöd aus, weil ja zwei Leute rumstehen, ja nur einer arbeitet. Aber für den Ernstfall muss ich die Leute da irgendwo auch wieder raus oder rauf oder runter oder zur Seite rausbekommen. Und diese Überlegung, okay, was passiert, wenn jetzt wirklich einer ohnmächtig wird? Wie kriege ich wen weg? Das trifft auf ganz viele Situationen auch außerhalb der Seilzugangstechnik zu. Und ich glaube, wenn man sich tatsächlich solche Gedanken macht und nicht immer nur, wie komme ich schnell hin und kann meine Arbeit schnell erledigen, so können wir auch Unfälle vermeiden.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Ratschlag, ne? Also dieses absolut vorausschauend Denken und wenn du es eilig hast, mach langsam.
So ungefähr.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Christian Otter, dass Sie bei uns zu Gast waren und wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns auf dem Podcast-Kanal Ihrer Wahl abonnieren und uns eine Bewertung oder einen Kommentar und gerne auch Fragen auch gerne an Herrn Otter dalassen. Vielen Dank.
Gerne.
Weiterführende Informationen finden Sie auch in den Shownotes und unter etem.bgetem.de. Festzuhalten bleibt, vom Industrieklettern kann man für den Arbeitsschutz lernen. Erstens, Sicherheit beginnt mit guter Planung. Zweitens, Hektik führt zu Unfällen. Deswegen, wenn es schnell gehen soll, mach langsam. Und drittens, Redundanz reduziert Risiken. Denn doppelt hält besser. Ganz sicher.
Ganz sicher. Der Podcast für Menschen mit Verantwortung.